Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema ist ja heute Morgen die Ermahnung Jesu. Also da könnt ihr euch jetzt auf was einstellen. Und ich möchte, ein Thema liegt mir auf dem Herzen, es liegt mir schon seit einem Jahr auf dem Herzen. Und über das Thema möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Das kommt oder das kam eigentlich auf bei mir. Ich habe eine Karte bekommen von einem lieben Mann, der mit Jesus lebt. Darf ich die Tür ein bisschen zumachen? Das sehe ich immer echt nicht. Ich mache das immer, wenn ich Menschen nicht sehe. Ich spreche auf so viele Konferenzen und da ist dann irgendwie das Licht so komisch, dann siehst du die Menschen nicht und dann sind die Türen offen und dann sitzen die Leute hinter den Türen und von daher, wenn man hinterm Pfosten sitzt, dann ist es eben so, den kann ich jetzt nicht wegmachen, aber will ich jetzt auch nicht, ich werde das Haus nicht umbauen. dieses Wort, das hat mich echt bewegt. Also es sind liebe Leute, die ich schon lange kenne und die kämpfen und ringen darum, einfach können wir in diesem Land, in Deutschland überhaupt noch leben mit unseren Kindern. Alles, was da geschieht, jetzt auch in den Schulen auch und, also diese ganze moralische Verfall auch, was da alles so aufkommt. Und da kommt natürlich auch eine gewisse Furcht auch auf, was wird werden, auch mit unseren Kindern. Und diese Furcht, die ist einfach da, ob wir jetzt wollen oder nicht, die ist einfach da. Und sagen, ist es richtig oder verkehrt, aber diese Furcht ist da. Und ich finde es sehr interessant, es sind auch Leute, die sich regelmäßig versammeln, dreimal in der Woche, letztendlich auch unter dem Wort Gottes versammeln und auch unter sich letztendlich viel unterwegs sind. Und ich habe gemerkt, aus den vielen Gesprächen heraus, da ist oft, da ist nicht viel Hoffnung da. Das ist interessant eigentlich. Es ist doch eigentlich erstaunlich, oder? Wir hören das Wort Gottes so oft und lehren uns das Wort Gottes in allen möglichen Facetten. Und oftmals ist es tatsächlich dann so, dass keine Hoffnung da ist. Und dass eben diese Wahrheit jetzt von dem Lied, Jesus ist immer noch größer, dass die oft gar nicht, die ist dann plötzlich verschwunden. Das Lied war schön und es war gut, es war am Sonntagmorgen und es gehörte halt auch so dazu. Und ich sage es jetzt nicht wegen diesen Rahmen, sondern das ist ein bisschen, was die Christenheit wirklich auch so prägt eigentlich in unsere Welt, in der wir leben. Wenn ich jetzt in Indien unterwegs bin oder in Afrika unterwegs bin, dann habe ich da ganz andere, oft ganz andere Tiefen erlebt da von Menschen. Also ich in Nairobi war, in dem großen Slum in Kibera und eingeladen wurde in so einer kleinen Hütte, da ist so eine tiefe Hoffnung da. Und ich fand es dann ganz interessant, dass dieser Freund, so nenne ich ihn, mir dann meine Karte schrieb nach Serbien und die hat einen Ausspruch gehabt von der Eva von Thiele Winkler, für manche ein Begriff, für manche überhaupt kein Begriff, aber die Eva von Thiele Winkler, die schrieb, sei kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von Menschen. Das hat mich bewegt. Sei königlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von Menschen. Das soll auch gleichzeitig das Thema für heute, für die Ermahnung sein. Also wer jetzt meint, der verbietet uns jetzt das Rauchen und das zu schnell Autofahren, das mache ich heute Morgen nicht. Ich finde, dass zu schnell Autofahren nicht richtig ist und Rauchen auch nicht, aber um das sprechen wir jetzt nicht. Sondern ich glaube, das ist das Thema, wenn wir heute Morgen, hat man auch in der Andacht das nochmal so gut gehört, aus Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wisst ihr, ich mache einen kurzen Exkurs, das mache ich nicht gern, aber ich mache es, weil das Problem ist von vielen, die lutherisch aufgewachsen sind. Und das habe ich von meinem alten Pfarrer habe ich das mitbekommen. Mein alter Pfarrer hat sehr viel Jesus in uns gepredigt. Warum? Weil das 164 Mal in den Briefen vom Apostel Paulus vorkommt. Und es gab einen Theologen in Deutschland, der hieß Adolf Deismann und der hat das ausgearbeitet, dieses in Christus. Das Interessante ist, dass diese Lehre in Deutschland nicht mehr gelehrt wird. Wisst ihr warum? Weil wir Deutschen, wenn wir was zustande bringen können, dann machen wir das auch. Das ist unser Problem. Alles, was wir selbst hinbekommen können, das machen wir auch. Und es hat mir jemand gelehrt, der kam aus Holland, ist ein Buchverleger, christlicher Buchverleger. Und mit dem sprach ich ein bisschen und er sagte mir, Heinz, ihr Deutschen habt ein Problem. Ihr könnt alles selbst machen. Alles. Ihr baut eure Häuser selbst, eure Bethäuser baut es selbst. Ich mache das jetzt mal so, gell? Ihr repariert eure Autos selbst. Ihr wisst es alles selbst. Und das fand ich sehr zum Nachdenken. Das war schon lange, lange her, ist diese Aussage in mein Leben gesprochen worden. Ihr könnt alles selbst. Und ihr baut auch eure Systeme auf, eure religiösen Systeme. Baut ihr auch auf. Und das sind wir Deutschen einfach gut drin, ihr Lieben. Deswegen wollen die Menschen auch nach Deutschland, weil das ein Land ist, das funktioniert. Warum funktioniert es? Weil wir Systeme, wir haben für alles irgendwas. Und wenn wir es noch nicht haben, dann erfinden wir es. Und wir haben die richtige Wortwahl, wir haben die richtige Ordnung. Deutschland, das Land der Ordnung. Wenn man nach Deutschland kommt, wir haben das gesehen von unseren Studenten am Bodenseehof, das Erste, was wir ihnen erklären mussten, war Mülltrennung. Ja, ihr lacht jetzt drüber, aber die sitzen da dort und denken, die sind im falschen Film. Aber das ist wichtig für uns, ganz, ganz wichtig. Wohin der Müll kommt, das ist die zweite Frage, ne? Aber ganz wichtig, dass er da rein, dort rein und dass die kleinen Bächelein, dass die nicht bloß ausgeleckt, sondern wirklich auch ausgewaschen sind und. Also das, wir sind ein Volk des Systems, wir sind Systematiker. Und in der lutherischen Lehre fehlt dieser starke Punkt. Das war für Martin Luther auch wichtig. Christus in uns war für ihn ganz wichtig, aber es ging verloren. Wisst ihr, das ging einfach verloren. Und das ist das Problem, das glaube ich, das ist das tiefste Problem. Wir können nicht sein wie Kinder. Und die Eva von Thiele Winkler, die hat es einfach zusammengefasst. Sei kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von Menschen. Weil wenn du kindlich abhängig bist von Gott, dann bist du königlich unabhängig. Von Menschen auch, von irgendwelchen Lehren. Und das bedeutet auch Freiheit. Schaut, die Kleine, die interessiert sich überhaupt gar nicht dafür, ob ich jetzt hier vorne rede oder nicht. Das ist so, ist frei, ja. Und das ist interessant. Ja, und jetzt sitzen vielleicht schon manche da und sagen, ja, die können vielleicht auch mit dem Kind vielleicht rausgehen oder, ja. Das sind so Gedanken, die gehen dann einfach durch uns durch und so, ne, bleib ruhig sitzen. Ich mag's ja, aber in Afrika wirst du es dann erleben, ne, da gehört es dazu einfach. Da krabbeln die dann durch den Gottesdienstraum und das gehört einfach dazu, es ist das Leben. Aber ich finde es auch toll, weil dieses Leben ist noch, das ist noch prägbar. Und viele Leben, die heute hier sitzen, sind nicht mehr prägbar, weil wir schon in eingefahrenen Bahnen sind und es ist extrem schwierig rauszugehen. Das sind viele Leben, die heute Morgen hier sitzen, sind Ja-Aber-Leben. Ja-Aber. Ja-Aber, ich kann nicht mehr. Ja-Aber, ich... Das ist mir zu gefährlich. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und der Herr Jesus sagte dieses Wort, schaut, wir haben gestern das gelesen aus mit der Sanftmut von Jesus und er beginnt ja eigentlich mit den Gedanken in Matthäus Kapitel 11, 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Also diese Worte, die Jesus hier benutzt, ist, dass du dies vor den Weisen, also vor den Unterwiesenen, vor den Klardenkenden, also die, die im jüdischen Gesetz die Klardenkenden waren, vor denen, sagt Jesus, hast du es verborgen. Vor denen, die forschen und forschen und forschen und forschen. Weil Jesus sagt ja auch mal, ihr forscht in der Schrift, aber ihr erkennt gar nicht, dass die Schrift eigentlich von mir spricht. Und dann sagt Jesus eben, dass du dies vor Weisen und den Klugen verborgen hast, vor den scharfsinnig Denkenden. vor denen hast du das verborgen. Auch das, das was eigentlich Buße bedeutet. Weil da geht's, zuvor geht es um Buße. Diese Umkehr, dieses Buße, dieses neue Denken, dieses Andersdenken, diesen neuen Sinne bekommen, das hast du vor denen verborgen. Und du hast es denen geoffenbart eben, die unmündig sind, die kindlich unverbildet sind, die überhaupt nicht gesetzfähig sind. Denen hast du es geoffenbart, sagt Jesus. Und das Interessante daran ist ja, dass die Jünger später in Apostelgeschichte erkannt werden als Menschen, die Ungelehrte waren, aber sie waren mit genau Jesus. Das war jetzt gerade so in unseren Köpfen. Ne? Sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus und Jesus war mit ihnen. Deswegen konnten die auch sagen, jetzt da vorne musste ich gestern ein bisschen schmunzeln, hier ist ja diese kleine Kasse hängt da an der Wand. Ne? das ist ja interessant, da ist ja dieser Spruch aus Apostelgeschichte Kapitel 3, steht da drauf. Ne? Da sagt er gerade eben, das ist interessant, das sagte Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich dir gebe, was ich habe, das sage ich, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh. Finde ich interessant, dass der Spruch draußen gerade auf der Kasse draufsteht, wo der eigentlich aus dem Kontext kommt, Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe gar nichts. Aber im Namen Jesu sage ich dir, steh auf und geh. Ich weiß nicht, wie ein Kind an diesen Jesus glaub. Und dieser Jesus ist deine einzige Hoffnung. Und deswegen rufe ich dir diesen Namen Jesu zu. Und diesen Namen Jesus sage ich dir, steh auf und geh. Geh in diese Welt. Und das ist natürlich jetzt auch, das kommt aus einem Mund, der war praktisch kindlich unverbildet, dieser Mann im Glauben an Jesus, dieser Petrus, weil der hat es einfach dann so, ja, sagte, was soll ich sagen, ne? Wir würden sagen, ist ein bisschen wenig. Petrus sagt, es reicht. Es reicht. Weil in diesem Namen ist alles, was du brauchst, Mensch. Das dich lehrt zu leben hier auf diesem Planeten und das dich bereit macht für das Leben in der Ewigkeit. Mit deinem Schöpfer in der Herrlichkeit. Also dieses kindliche Leben, diese Abhängigkeit, dieses kindlich abhängig sein vom lebendigen Gott. Und so ist für mich die Frage gewesen, wo sind die Kinder geblieben? Weil Kinder, wir wissen das alle vielleicht, haben wir das alle schon mal gehört, Gott hat keine Engelkinder. Hat er nicht. Das würde man zwar gerne haben, aber die hat er nicht. Er hat nur Kinder. Und ich glaube tatsächlich, dass durch den Mangel an dieser Lehre Christus in uns, was das wirklich bedeutet, auch diese Auswirkungen, die das hat im Leben von einem Menschen, der eben berufen wurde von Jesus in die Nachfolge, dass wir, wisst ihr, wir können Menschen dahin erziehen, Jesus nachzufolgen. Es geht. Also man kann zum Beispiel, sagte jemand, ein großer Mann der Kirchengeschichte, sagte, wir können den Charakter von Menschen brechen. Das geht. Aber wir können das Herz nicht verändern. Das geht nicht. Den Charakter kann ich brechen. Also das kann ich zum Beispiel mit Strafe machen, das kann ich mit Belohnung machen. Den Charakter brechen. Ja, wenn du das so machst, dann kommt das dabei heraus. Aber was auch dabei herauskommt manchmal ist, es sind zwar dann Menschen, die so, sag mal, auf Spur laufen, so wie man sich das eben vorstellt. Aber letztendlich, wisst ihr, nicht vom Herzen her angetrieben sind. Und um das geht's letztendlich auch Jesus. Weil das geht einfach. Letztendlich haben das die Juden vorgemacht und das haben auch wir vorgemacht, das haben wir nachgemacht. Das geht einfach letztendlich. Ich kann den Katechismus auswendig lernen und kann den von oben bis runter aussagen. und kann mit aller Macht den Katechismus zum Beispiel in die Tat umsetzen. Das geht. Das geht. Das haben wir bei dem sogenannten reichen Jüngling, haben wir das, dass dieser reiche Jüngling sagt, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Und Jesus sagt nicht, das geht nicht. Wir sagen ja manchmal, das geht nicht, aber Jesus sagt es gar nicht. Jesus sagt, es geht. Aber was du nicht hast, letztendlich, ist das ewige Leben. Weil da, deswegen kam dieser Mann zu Jesus. Ob er jetzt wirklich jung war, wissen wir gar nicht mal. Aber deswegen kam er zu Jesus. Weil das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich habe die Gesetze alle gehalten, von Jugend auf. Das habe ich. Aber was ich nicht habe, ist diese tiefe Gewissheit im Herzen, dass ich das ewige Leben habe. Aber schaut, wenn es doch darum geht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also Christus ist doch dieses Leben. Also ein Mensch, der nicht mehr lebt, sondern Christus lebt in ihm. Ich möchte uns das nur verdeutlichen, was das bedeutet, wenn wir solche Aussagen haben. Also wenn Christus in mir lebt, er ist ja dieses ewige Leben. Also muss doch die Gewissheit da sein nach dem ewigen Leben. Nicht nur, ich hoffe mal, dass es auch reicht. Eventuell, vielleicht. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, ihr Lieben, das hat unser religiöses Leben gemacht, was wir in den letzten Jahrhunderten hier in Deutschland hatten. Weil diese Lehre, Christus in uns, dieser Antrieb, diese Gewissheit, die wurde nicht mehr gelehrt. Gelehrt wurde, wenn du das tust, das tust, das tust, das tust. Und das ist das Problem auch der Kirche. Ich muss dann, Menschen muss ich das Gesetz predigen, damit sie Angst bekommen. Und immer unterm Gesetz laufen, weil da weiß ich genau, was rechts und links ist. Das System des Gesetzes. Und es hat nichts mit dieser kindlichen Abhängigkeit zu tun, von der Jesus spricht. Das hat mit einer sklavischen Befolgung zu tun. Und das war's. Und das ist das Problem. Und ich glaube, das hat die Eva von Thiele Winkler hat es klar erkannt. Schaut, kirchengeschichtlich gesehen, war es ja eigentlich so gewesen, dass dann Martin Luther eben, der wollte ja gar keine lutherische Kirche. Das war gar nicht seine Intention gewesen. Der wollte eigentlich nur, dass Menschen einen freien Zugang zur Bibel haben, das ist alles. Und einen freien Menschen eigentlich diesen Zugang zum Glauben haben. Und dann hat sich das alles in der Reformation so herausentwickelt, dass die Reformation nicht nur eine Glaubensbewegung, sondern auch eine politische Bewegung geworden ist. Und zwar so eine interessante politische Bewegung, dass Landesfürsten ja bestimmt haben, wie das ganze Volk jetzt glauben darf. Die einen waren römisch-katholisch, die anderen wurden protestantisch. Dann gab es aber Landesfürsten, die waren einst römisch-katholisch, dann wurden sie protestantisch, dann wurden sie wieder römisch-katholisch. Philipp von Hessen zum Beispiel, dieser Landesfürst, der war römisch-katholisch und dann hat er eine Liebschaft gehabt mit einer anderen Frau, die hätte gerne geheiratet, die römisch-katholische Kirche hat sie nicht erlaubt. Dann hat er mit Martin Luther und mit Philipp Melanchthon gesprochen. Die haben es ihm dann erlaubt, weil sie sagten, der Salomo hat auch 1000 Frauen gehabt. Das fand er dann auch ganz gut, dann ist er eben protestantisch geworden. Ich sage uns jetzt das einfach mal so, damit wir ein bisschen einen Hintergrund haben, auch um was es geht. Es waren auch nur Menschen gewesen. Und da ist dann vieles aufgebaut worden darin. Wir haben ja am Bodenseehof sehr viel Konfirmandenarbeit gemacht. 1500 Konfirmanden jedes Jahr bei uns am Bodenseehof. Und das Interessante ist, dass wir ja dann den Kindern oder den Jugendlichen im Alter von 13, 14 Jahren, indem er eigentlich an alles denkt im Leben, nur nicht sein Leben an Jesus festzumachen. Dann in einer großen festlichen Veranstaltung dieses Versprechen abnimmt, mit Gott zu leben. Und jetzt frage ich mich, wo sind diese ganzen Menschen, die alle versprochen haben, dass sie mit Gott leben? Dies darf man sich doch auch mal wirklich fragen, diese Frage. Und es hat mich dann echt interessiert, wo kommt es eigentlich jetzt her, gerade diese Lehre? Und diese Lehre kommt von Buzer, der Reformator in Straßburg war. Und er sagte, dass der Martin Luther, der hat es ja alles abgeschafft letztendlich. Diese ganzen Dinge auch, die von Katholizismus kamen mit Kommunion und Firmung. Und dann sagte der Martin Buzer, Mensch, die römisch-Katholiken, die haben noch ihre Kommunion und Firmung. Die Mennoniten, die damals aufgebrochen sind schon, also die Glaubenstäufer, wenn man das so nennen will, die Taufgesinnten, die haben ihre Glaubensentscheidung für Jesus. Und der Buzer sagte dann, und wir haben ja jetzt gar nichts mehr. Also eigentlich nur das, was Martin Luther sagte, das Wort soll gepredigt werden. Und weil das Wort Gottes ja nie leer zurückkommt, wird es ausrichten, wozu es gesandt ist. Also manche kommen zum Glauben, manche werden gerichtet durch das Wort, aber ich bin ja nicht Gott, ich bestimme das nicht. Und dann hat der Martin Buzer die Konfirmation eingeführt. Und das fand ich sehr interessant, weil ich immer gedacht habe, Mensch, die Konfirmation, die ist echt, die steht schon in der Bibel, aber die steht da gar nicht. Und jetzt wird praktisch, wie mache ich das dann mit so Kindern, also denen, was nicht verkehrt ist, aber die erziehe ich jetzt in diesen Glauben. Ich erziehe sie dann ran bis zu diesem Punkt. Und jetzt kann ich das zwar alles nachsagen und wiederholen, aber ich habe den Antrieb gar nicht. Aber die Form, in der ich lebe, das System, in dem ich lebe, das bringt mich praktisch dazu, auch mit diesem Strom immer mitzugehen. Ich sage es nicht mitschwimmen, weil das immer so negativ ist. Und zuvorderst ist es gar nicht verkehrt, wenn ich lieber der christlichen Lehre nachfolge als irgendeiner anderen Lehre. Das will ich auch deutlich sagen. Aber Jesus spricht von Kindern. Und deswegen sagt Jesus auch zu seinen Jüngern in Markus Kapitel 10, und sie brachten Kinder zu ihm, ab Vers 13, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich oder das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist auch wichtig vom Verständnis her. Warum hat er sie gesegnet? Weil sie gehörten der jüdischen Gemeinde an. Und diese jüdische Gemeinde, die gibt es nur bei den Juden, die gibt es nicht bei uns Christen. Das wurde dann später draus gemacht, das wurde diese sogenannte Ersatztheologie, dass praktisch das Christentum das Volk Israel ersetzt. Und das Problem, das haben wir oft, das sprach ich immer auch mit Pfarrern durch am Bodenseehof, also wenn er schon die Kinder tauft, dann mach doch auch mit den Eltern Glaubensunterricht und mit den Taufpaten. Das wäre doch mal was. Also wenn er das schon macht, und ich sage es ja das verkehrt oder richtig, aber wenn ihr das schon macht, dann macht doch auch mit den Leuten diesen Glaubensunterricht, damit sie wenigstens verstehen, um was es geht. Was da für eine Konsequenz dahinter steckt. Und oft kam mir zur Antwort, wie soll man das noch machen? Da haben wir überhaupt keine Zeit dazu. Aber das Verständnis, wisst ihr, das Verständnis hier ist aber, weil wir sagen, ja, Jesus hat es ja auch gemacht. Also wir machen hier nur das, was Jesus sagt. Aber das Verständnis hier war ja erstmal ein ganz anderes, sondern die Kinder sind gebracht worden, Jesus konnte sie segnen, weil sie automatisch zu dieser jüdischen Gemeinschaft gehörten und da drin gewachsen sind. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ihr Lieben. Das Volk Israel ist und bleibt der Augapfel Gottes. Und wir können nicht alles, was das Volk Israel betrifft, eins zu eins auf uns übertragen. Das ist ganz wichtig. Aber was wichtig ist darin, ist, dass Jesus seine Jünger tadelt. Und letztendlich ihnen sagt, Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und ihr wollt alles verstehen letztendlich, würde auch seinen Jüngern sagen. Er wird in Matthäus Kapitel 15, 18 geht es darum, die große Frage, wer ist denn jetzt der Größte eigentlich von uns? Und Jesus sagt, wer sich nicht selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Also, um das geht's, sagt er, dass ihr wieder Kinder werdet. Und das war die große Frage für den Nikodemus in Johannes Evangelium Kapitel 3, wenn Jesus sagt, Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so würde er nicht ins Reich der Himmel kommen. Er sagt nicht den Nikodemus, dass er alles verkehrt gemacht hat. Das sagt er gar nicht, der Herr Jesus. Aber er greift eine ungestellte Frage auf vom Nikodemus. Wie komme ich ins Reich der Himmel? Das ist mein großes Problem. Weil ich lebe rein, ich lebe klar, ich stehe sogar für Gott ein. Äußerlich und innerlich gebe ich mir größte Mühe. Ich habe nur das eine Problem, und es war das Problem von Nikodemus, wie das Problem von diesem sogenannten reichen Jüngling oder das Problem von dem Schriftgelehrten, von dem wir gestern Abend lasen. Ich habe keine Gewissheit, dass ich ins Reich der Himmel komme. Habe ich nicht. Und Jesus sagt es eben, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so wirst du nicht ins Reich der Himmel kommen. Und der Nikodemus, klar, der stellt dann diese Frage, wie soll denn das jetzt gehen? Soll ich zurückkrabbeln in den Leib meiner Mutter, damit ich nochmal geboren werde? Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist ein Lehrer Israel und du weißt es nicht. Also Jesus greift was auf. Er hätte Nikodemus nicht bloßgestellt. Also er greift was aus, von dem der Nikodemus wusste, was richtig ist. Du bist ein Lehrer Israels und du weißt es nicht. Also dieses offensichtliche Wissen um Hesekiel Kapitel 36, das hat gestern auch kurz der Winrich Schäffbuch angestriffen, dieses Kapitel. Und da steht, darum ab Vers 21 lese ich mal, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Und wie geschieht es jetzt, ist ja die Frage. Also ich könnte jetzt sagen, wisst ihr, und ich möchte das nicht mehr. Mach, tu, mach das. Das ist uns allen klar. An dem mangelt es uns ja auch nicht. Die Buchläden, die christlichen Bücherstuben quellen über von Büchern, die mir irgendwie helfen sollen, dieses bisschen christliche Leben unter die Füße zu bekommen. Das ist die große Not. Und ich sage das mit so einem Nachdruck, weil das mir weh tut. Weil ich Menschen vor mir sitzen habe, die ernsthaft dabei sind. Aber die oft gequält sind, ihr Lieben, gequält. Ich bring's nicht hin. Ich würde gerne, sagte die eine Frau zu mir, Herr Spindler, ich würde gerne diese außereheliche Affäre beenden, aber ich kann nicht. So saß die Menschfrau vor mir. Und jetzt kann ich sagen, das ist Hurerei, das ist Unzucht, bum, 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 bum. Aber dann sagte ich der Frau, wissen Sie was, das geht gar nicht darum, jetzt was aufzuhören. Das geht erstmal darum, was zu beginnen. Das Leben zu beginnen. Sie leben überhaupt nicht. Das ist ihr großes Problem. Sie leben überhaupt nicht. Da ist kein Leben von Jesus da. Das ist ihr Problem. Um das geht's. Und dann haben wir gebetet und unter Tränen hat sie Jesus das erste Mal in ihrem Leben eingelassen ins Leben. War schon lange hier im Gottesdienst, dort im Gottesdienst, da und da und da. Und plötzlich begann die Geschichte Jesu mit dem Leben dieses Menschenkindes. Eine andere Frau, die vor mir stand und sagte mir, wir kamen ins Gespräch und ich fragte sie, was machen Sie eigentlich sonst so im Leben? Ich sprach gerade auf so einen Bibelabend. Oh, sagt sie, ja, ich singe im Kirchenchor. Und dann irgendwie, das kam einfach raus aus meinem Herzen und ich sagte, wissen Sie, was ich glaube? Es werden mal in der Hölle viele sein, die haben im Kirchenchor gesungen. Auch im Posaunenchor gespielt. Und die Frau schaut mich an und bricht in Tränen aus und sagt, das ist mein Problem, Herr Spindler. Das ist mein Problem. Und ich habe die Frau ja nie, ich habe sie nie vorher gesehen. Mir hat niemand was über diese Frau erzählt. Aber die Sanftmut Jesu, wisst ihr das auch? Die Sanftmut, die klar ins Leben hineinspricht. An dem Abend stand vor mir eine Ehebrecherin, die hat schon 3 Ehen kaputt gemacht. Aber hat im Kirchenchor gesungen. Und im Kirchenchor waren jede Menge Fromme, die alle wussten, das ist verkehrt, was die Frau macht. Aber wisst ihr was? Ihr logische Überlegung war, wenn wir der das sagen, dann verlieren wir die. Also sagen wir es lieber nicht. Und an den Abend hat diese Frau dann, ich habe auch das, was der Winnerich gestern sagte, ich spreche nie mit einer Frau eigentlich allein, irgendwo in einem Raum oder so. Ich sagte dann diese Frau, wenn sie das wirklich wollen heute, dass sich was verändert, dahin setzt eine Missionarin, da gehen sie hin und sprechen ihr Leben aus. Und wenn es was braucht, wo mein Rat noch gefragt wird, da komme ich gerne dazu. Da beten wir noch miteinander und so. An den Abend hat die Frau das gemacht. Am nächsten Tag ging die Frau zu 3 Frauen, denen sie ihre Ehe ruiniert hat. Hat dann um Vergebung gebeten. Und die ist jetzt immer noch auf Kurs. Das ist schon ein paar Jahre her. Hat dann die Gemeinde gewechselt. Singt nicht mehr im Kirchenchor. Aber die hat gekämpft ihr Leben lang. Die hat sogar diese Lieder, die sie gesungen hat, die haben ja auch zu ihr gesprochen. Aber jetzt war die Frage, wie soll das wahr werden in meinem Leben? Was mache ich da eigentlich? Und Hesekiel sagt, der Herr spricht durch ihn, Hesekiel, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will es tun und ich werde es machen. Und ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch ein neues Herz geben. So ein neugeborenes Kind hat ein neues Herz. Das ist neu. Ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist aber ein wunderbares Wort. Ich werde bewirken. Ich werde es bewirken. Und das hätte der Nikodemus eigentlich wissen sollen. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, Nikodemus, du bist ein Lehrer Israels und du weißt es nicht. Das erstaunt mich jetzt. Weil du bist ja jemand, der diese Worte auswendig gelernt hat. Die ganz klar sind für dich. Also jemand, der das noch nicht mal anzweifelt. Denn Nikodemus hat es nicht angezweifelt. Das war nicht sein Problem, was wir heute in der modernen Theologie haben und so. Um das geht's nicht. Nur, die waren nicht mehr präsent, wisst ihr? Der Nikodemus war auf diesem Weg, ich muss mein Herz verändern. Ich muss mich verändern. Ich muss. Und er hat es gar nicht mehr drin gehabt. Mensch, der Gott Israels sagt doch, ich will euch einen neuen Geist geben. Und ich will machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Das ist befreiend. Sei kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von Menschen. Ich bin kindlich abhängig von Gott, weil das wirklich dann mein Vater ist. Wie viele Menschen beten heute an diesem Sonntag das Vater unser? Jetzt gleich. Weil viele Gottesdienste um 11 Uhr aufhören. Manche haben schon ein bisschen eher begonnen. Unser Vater im Himmel. Und da ist nichts da, ihr Lieben, ist nichts da. Nichts. Unser Vater im Himmel. Und unser Vater im Himmel ist der Gott, von dem Apostel Paulus schreibt in Römerbrief und spricht eben davon in Kapitel 8, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das ist die Wahrheit. Unser Vater im Himmel ist der Gott, von dem er sagt, der Apostel Paulus in Vers 31 Römer 8, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und er sagt dann, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Natürlich gibt er uns mit ihm alles. Das ist Leben in Jesus. Weil das ist das Wesen von Christus, der das bestätigt in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Ihr habt es doch schon empfangen. Deswegen schreibt Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 2, wir sind mit ihm schon auferstanden, mit auferweckt und schon mit versetzt in die himmlischen Herrlichkeiten. Das darf einer glauben, der von Herzen des Vater unser beten kann. Unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Und unser Vater im Himmel, der führt mich in die Freiheit, der führt mich auch in die Freiheit von mir selbst, wisst ihr, auch in die Freiheit von Sünde, nicht bloß in, dass ich leben kann, das ist uns allen klar, um das geht es ja gar nicht, sondern in diese Freiheit, unser Vater im Himmel, du bist ja mein Vater. Schaut, ich habe das gestern Abend begonnen, auch ein bisschen den Gedanken, das beschäftigt mich, wenn ich diese vielen Migranten sehe, die jetzt zu uns ins Land kommen. Was finden sie vor? Was finden sie vor? Menschen, die von Herzen sagen, Mensch, was dir fehlt. Zum Beispiel, du kannst diesen Gott des Himmels und der Erde gar nicht Vater nennen. Aber du weißt gar nicht, wie schön das ist, wenn man das so tief im Herzen wissen darf. Er ist mein lieber Vater. Du kannst es gar nicht sagen in deinem Leben. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Das hat er doch schon längst gemacht. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Christus tritt für mich ein. Das sagte Ludwig Hofacker, dieser alte schwäbische Pfarrer, der einst mal sagte, wenn ich nicht beten kann, das gibt es ja manchmal auch solche Zeiten, die mir vielleicht gar nicht gerne sagen, weil das ja Mangel an Glauben ist. Aber der Ludwig Hofacker sagte, das spielt ja gar keine Rolle, weil Jesus Christus betet für mich. Und wenn ich nicht mehr glauben kann, Mangel an Glaube, das spielt doch auch keine Rolle. Weil Jesus Christus glaubt für mich. Wenn wir in diesen Phasen sind, die es manchmal gibt im Leben. Und dann hilft dann nicht, glaub halt ein bisschen mehr und bet noch ein bisschen mehr. Weil es manchmal Phasen gibt im Leben, da kann ich nicht mehr beten. Und da gibt es Phasen im Leben, von denen ich denke, ich glaube gar nichts. Und das ist so ein wunderbares Wort, ihr Lieben. Jesus, seine Ermahnung, von ihm lernen seine Ermahnung. Ermahnung ist ja so ein doppelmeinendes Wort. Es ist zur Rechtweisung und es ist auch Auferbau, Ermahnung. Dieses griechische Wort. Es ist weiß zurecht und ich glaube, Jesus rückt auch seinen Jüngern da einen Kopf zurecht. Leute, schau doch mal, um was es wirklich geht. Ist denn bei euch dieses kindliche Vertrauen? Oder verfallt ihr immer in das alte Muster wieder hinein? Seid kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von Menschen. Ich will nichts anders sein und nirgends anders sein als wie der Vater und beim Vater. Epheser Kapitel 5, Vers 1. Ich will nichts anders sein, das ist so eine tiefe Sehnsucht. Und die wird gewirkt, spricht Hesekiel 36, durch den Geist Gottes in dem Leben seiner Leute, indem Gott das steinerne Herz nimmt und ein fleischernes Herz gibt. Dadurch wird es gewirkt. Ich sagte vor kurzem mal jemanden, die wir sagten, oh, das Zeugnis, dass man mit Gott gehorsam unterwegs ist, ist Zungenrede. Das war interessant. Lese ich jetzt nicht so in der Bibel, aber wenn du das meinst. Und dann sagte ich, schau mal, das ist doch sehr interessant. Du sprichst zwar in Zungen, aber das spricht das, was wir gestern hatten vom Windrich, auch gestern Nachmittag aus Jakobus 3 mit der Zunge, aber du kannst deine Zunge nicht im Zaum halten gegenüber deinen Nächsten. Das geht nicht. Das ist komisch eigentlich. Das ist eigentlich seltsam. Also wenn du mir sagst, das ist das Zeugnis, dass der Geist in dir lebt, dass du in Zungen reden kannst zu deiner Auferbauung, aber gleichzeitig deine menschliche Zunge nicht unter Kontrolle bringst, deinem Nächsten gegenüber, auch unsere Bundeskanzlerin gegenüber zum Beispiel auch, ihr Lieben. Ja, das zählt genauso, weil es nämlich auch meine Nächste. Und diesem sogar noch von Gott gegeben, meine Nächste. Ich glaube letztendlich, wenigstens ich glaube das. Und wenn du da deine Zunge nicht zügeln kannst, seltsam, eigentlich seltsam. Weil der Geist Gottes in dir, wenn er wirklich da wäre, dieses neue Herz, dann würde der Geist Gottes in dir das zeugen, dass das verkehrt ist, was du da machst. Dass du zum Beispiel über nachredest, bitte, bitte, bitte und solche Dinge. Also das ist der Gedanke und ich finde es dann so wunderschön, dass dann der Apostel Paulus in Epheser 5 eben das schreibt und sagt, dass ihr Nachahmer werdet. Das will ich, wie mein Vater, das möchte ich. Und das ist ja aus dem Gedanken heraus, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Eigentlich steht hier dieses Wort Nachahmer, heißt Jünger, werdet Gottes Studierende. Kommt nochmal auf diesen Gedanken heraus, dass Jesus einlädt und sagt, kommt her und lernt von mir. Was das bedeutet, unterm Vater zu leben, mit dem Vater zu leben. Lern doch von mir, wie befreiend es auch ist. Lern doch von mir. Nicht von euren Gedanken, oi, was wird der Vater da jetzt drüber denken, wenn er mich da jetzt so sieht oder wenn er mich da so sehen würde oder. Und dann heißt es ja auch beim Vater sein, 2. Chronik 4, 14 steht, 2. Chronik 14, Entschuldigung, steht, der den Schwachen gegen den Starken hilft. Mein Vater hilft den Schwachen gegen den Starken. Das heißt, mein Vater wird mit allem fertig. Deswegen konnten auch, ihr Lieben, eure Vorfahren und Vorvorfahren oftmals aushalten unter den schlimmsten Bedingungen. Weil das tief drin war. Mein Vater wird mit allem fertig. Und mein Vater ist da eigentlich der wahre König. Und mein Vater, der weiß, das wirklich hinauszuführen. Mein himmlischer Vater, der wird zu seiner himmlischen Zeit handeln, Befreiung und Rettung würden. Und das wird er. Und vor meinem himmlischen Vater müssen sich auch alle irdischen Herren verantworten. Es ist meine Sache, dass ich sie zur Verantwortung ziehe. Aber diese tiefe Gewissheit, Jesu Ermahnung. Natürlich können ich andere Texte heute Morgen genommen haben. Aber das bewegt mich so sehr, dass Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr euch das nicht schenken lasst, Leute, wenn ihr nicht auf euren himmlischen Vater schaut, eben, das sind diese Punkte, ja. Ein Kind natürlich, das wird gezeugt, bevor es lebt. Und das ist eben eine geistliche Zeugung. Das muss der Apostel Paulus auch erleben. Der Apostel Paulus wurde wahrscheinlich im Alter von 5 Jahren schon von seinen Eltern nach Jerusalem gebracht. Manche sagen, der differiert hin und her, man weiß es nicht ganz genau, aber spätestens war er im Alter von 15 in Jerusalem. Und mit 30 ist er Pharisäer geworden, also hat er mindestens 15 Jahre das Gesetz studiert. Mindestens 15 Jahre. Jeden Tag das Gleiche, nie was anderes. Und wenn er mit 5 Jahren schon, was keine Seltenheit gewesen ist, was wird in vielen Religionen so gemacht, dass die Kinder ziemlich früh schon in so Klöster gebracht werden, damit sie lernen, dann war der 25 Jahre, hat er nichts anderes gelernt. Was auch immer. Aber was wir wissen von ihm ist, dass er auf jeden Fall die 5 Bücher Mose auswendig kannte. Weil das hat jedes jüdische Kind bis zum 13. Lebensjahr, hat es Indus. Die orthodox aufgewachsen sind, bis heute noch. Und zwar kannte er die Schriftrollen so auswendig, dass er mit einer Nadel durchstechen konnte und genau sagen konnte, durch welche Schriftzeichen diese Nadel geht. So tief war der Apostel Paulus da drin. Und deswegen hat er auch so angekämpft. Und deswegen war es für ihn so eine Riesenbefreiung. Er hat ja nicht gesagt, es ist verkehrt, dass man das Gesetz auswendig lernt. Überhaupt nicht. Wisst ihr, das ist die falsche Befreiung. Dass das Wort Gottes dann eben nimmer zählt. Sondern plötzlich gewinne ich dadurch Lust am Gesetz. Ich habe Lust an deinem Gesetz, Herr. Das ist das Zeugnis von einem kindlichen Herzen. Ich habe Lust an deinen Worten, Vater. Lust. Das freut mich, dass ich das aufschlagen darf. Es freut mich, dass ich es lesen darf. Es freut mich, dass ich es hören darf. Und ich habe auch Lust, dass du nicht immer nur Verheißungen in mein Leben hineinsprichst, sondern, wie es Dietrich Bonhoeffer sagte, ich habe auch mal Lust zu hören, was hast denn du eigentlich über mein Leben zu sagen? Wo stehe ich denn gerade in dieser Welt? Also ich habe auch Lust daran, mich von dir korrigieren zu lassen, Vater. Weil es nichts Besseres gibt. Es gibt nichts Besseres. Aber diese Lust wird gewirkt durch die Wiedergeburt, durch das Ersetzen des steinernen Herzens durch das fleischene Herz. Durch diese tiefe, tiefe Gewissheit in diesen Herzen, du bist mein himmlischer, lieber Vater. Und ein Kind hat Hunger und muss wachsen. Ein Kind ist auf Wachstum angelegt. Das seht ihr bei euren Kleinen, ne? Das ist ja so. Das gehört dann dazu. Aber schau doch mal, und ich mache das so ganz plastisch, ich werde doch keinen Toten ständig füttern. Und noch Apparate ranhängen und da, das wird schon wieder, irgendwann wird es schon wieder werden. Man muss nur lang genug den Tropf hängen lassen, das wird schon. Ein Toter hat keinen Hunger. Ich kann denen auch nicht sagen, du solltest mal was essen, du siehst blass aus. Ja, das wird dir helfen, bei Vitamine, reinspritzen. Das wird dann schon irgendwie werden. Leute, das machen Menschen jetzt in den Vereinigten Staaten. Die lassen sich nicht eingefrieren. Die bezahlen Hunderttausende von US-Dollar. Ich war in Texas gewesen und in Texas gibt es so eine alte Ranch. Und da machen Menschen das, reiche Leute aus Deutschland, aus der ganzen Welt, lassen sich da eingefrieren und hoffen, dass wenn dann da eines Tages der Tag kommt, an dem alle Krankheiten praktisch medizinisch regelbar sind, dass sie sich dann wieder auftauen lassen können und dann wird es alles wieder werden. So denkt der Mensch. Das ist echt erstaunlich, wie wir Menschen denken. Also wir versuchen alles, nur dieser einen wunderbaren Botschaft zu umgehen, ein neues Herz zu bekommen. Also wir Menschen machen alles. Und wenn es nur ist, der Teufel ist ein religiöses Wesen. Hyperreligiös, denke ich manchmal. Und das sehen wir in den Religionen dieser Welt. Wenn ich in Indien bin, den Hinduismus, ist unglaublich. Man kann gar nicht glauben, dass da jemand drin leben möchte. Aber Menschen wollen das, die sind da drin gefangen, weil die denken, wenn ich das so mache, so und so und so und so, dann würde es schon werden. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht auch im Christentum auch so ist. Aber eben ein Mensch ist darauf angelegt, wenn er lebt, ist er darauf angelegt, dass er ernährt wird. Und das ist ja auch ein Zeugnis davon, dass jemand lebt, dass er Hunger hat. 1. Petrus 2, 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und ich glaube, das ist ein guter Gedanke auch von Petrus, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Weil diese Milch, die lässt euch wachsen, die lässt euch ranreifen. Wohin denn? Wohin wachsen? Und in Epheser 4, 13 bis 14 lesen wir zur vollen Mannesreife in Christus. Dahin wächst ihr. Dahin. Das geschieht, wenn ein Leben beginnt, wirklich zu leben. Göttliches Leben. Es zieht uns immer hin zu Christus. Zur vollen Mannesreife in Christus. Zu dem Wesen dessen, der sagte in Johannes 4, 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und seine Werke vollbringe. Das ist alles, was mich froh macht, wisst ihr? Das macht mich froh, sagt Jesus. Und das ist ein Zeugnis von geistlicher Wiedergeburt. Das macht mich froh. Und das kennen Menschen nicht in dieser Welt, ihr Lieben. Dass ich sagen kann, das macht mich froh, dass ich das tun darf, was meinem Vater im Himmel gefällt. Ich kann es dir auch nicht erklären. Wisst ihr, hier vorne steht, vor euch steht jemand, der, wie wir es gestern auch gelesen haben, aus in der Bibelarbeit noch vom Winrich-Chef-Buch, hilft mir manchmal. Hier vorne steht jemand, der boshaft ist. Es hilft mir manchmal, das so zu vergegenwärtigen. Jemand, der ein potenzieller Ehebrecher ist mit seinen Augen. Jemand, der boshaft ist, der geizig ist, egoistisch, ehrsüchtig, jemand, der gerne verspricht und wenig hält, das bin ich. Aber Jesus ist ganz anders. Jesus ist ganz anders. Jetzt kann ich sagen, wie schlimm bin ich bloß, aber ich kann auch mal sagen, wie gut bist du, Herr Jesus. Und ja, das stimmt, ich bin so, das muss uns erstmal deutlich werden, wie wir sind. Aber dann muss uns auch deutlich werden, wie Jesus wirklich ist. Zeige mir her, Herr, wer ich bin. Das ist ein Teil unseres Gebetes. Und dann kommt, wenn der Herr uns zeigt, wer wir wirklich sind, zeige mir, Herr, wer du bist. Wie bist du eigentlich, Vater im Himmel, von dir zu lernen? Und deswegen hinzuwachsen, hinzureifen, zur vollen Mannesreife in Christus. Und das ist einladendes Christsein, wenn wir das so wollen, wisst ihr? Und dann kannst du so bleiben, wie du bist. Habe ich mal vor kurzem jemandem gesagt. Bleib so, wer du wirklich bist, aber stell dich dem anheim, der dich verändert. Und versuch nicht, dich selbst zu verstellen. Aber stell dich dem anheim, der dich verändert, Christus. Und das ist es, ihr Lieben. Alles in Ehren gehalten für mich. Christliche Erziehung ist ganz wichtig. Also ich finde es ganz wichtig. Ich finde Katechismus tief und wahr. Das ist alles richtig in sich. Aber wenn das neue Herz nicht da ist, dann wird es nie lebendig. Nie. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das wird daran deutlich, dass ihr Hunger habt, dass ihr wachsen wollt. Und in euch wird ja dann auch, schaut, diese Frucht des Geistes ja auch gewirkt, dann, was wir dann in Galaterbrief Kapitel 5, 22 lesen. Das wird ja gewirkt in euch. In euch wird gewirkt, dass ihr eine Abscheu auch davon bekommt, dass es sagt, ich möchte gar nicht Zauberei, ich will gar keine Unreinheit, ich will gar keine Zügellosigkeit, das will ich gar nicht, ich will gar keinen Ehebruch, ich will nicht diese Feindschaft, ich will diesen Streit überhaupt nicht, ich will diese Eifersucht nicht, ich will diesen Zorn nicht, ich will diese Selbstsucht gar nicht, das ist gar nicht, eigentlich, das ist ja total gegen diese neue Natur in Christus. Ich will diese Parteiungen gar nicht. Ich will diese Zwietracht nicht. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Sondern das, was mir, woran ich plötzlich Freude habe, ist Liebe. Liebe deinen Nächsten. Woran ich Freude habe, ist Freude in Christus. Daran habe ich plötzlich Freude. Ich habe Freude am Frieden. Ich habe Freude an der Langmut, also eigentlich an der Sanftmut, auch mal auszuhalten. Das ist plötzlich da drin. Ich habe Freude an der Freundlichkeit. Nicht, weil ich freundlich sein muss, sondern das steckt in mir plötzlich drin, weil das Wesen von Christus ist. Ich habe Freude an der Güte. Ich habe Freude an der Treue und somit auch an der Wahrhaftigkeit. Daran habe ich Freude. An der Sanftmut, an der Selbstbeherrschung. Das ist plötzlich da. Und das ist eigentlich, worüber ich mich wirklich freue. Und dafür ist dann eben auch die Gemeinde Gottes da, die Familie Jesu, ich nenne es mal so, die sich einander hilft auf diesem Weg. Diejenigen, wie es Martin Luther sagte, die eigentlich nur Bettler sind und dem anderen Bettler zeigen, wo es das Wasser gibt. Dass ich jemandem sagen kann, schauen Sie, ich schaffe das auch nicht immer. Dies oder jenes. Aber ich kenne den, der es schafft. Jesus. Und ich kann mich selbst manchmal nicht mehr ertragen. Aber ich kenne den, der mich trägt. Jesus. Ich werde mit mir selbst nicht fertig. Mit meiner Schuld. Aber ich kenne den, der fertig geworden ist damit. Jesus. Am Kreuz von Golgatha. Und das ist ein Herz, das ist ein kindliches Herz, das sagt, ich kenne meinen Vater. Die Kinder vom Viktor kennen den Viktor. Und da können sie leben, wo sie wollen, eines Tages vielleicht mal. Aber die wissen, das ist mein Vater, das ist mein Vater. Und ich glaube jetzt einfach mal so, ich habe die Familie nicht wirklich kennengelernt, aber ich durfte mal dort schlafen in der Familie. Und deswegen glaube ich, dass die Kinder sagen würden, wenn ich in großer Not bin, dann kann ich meinen Papa anrufen. Und mein Papa, der wird handeln, irgendwas wird er machen. Ich weiß nicht was. Und wenn er mir erstmal die Leviten liest, aber das kann er auch machen, weil der macht's aus Liebe, mein Vater, das weiß ich. Und das glaube ich einfach so, habe ich euch im Kopf, als ich bei euch war. Das glaube ich. Das gehört dazu, genau. Also jetzt nicht bloß das Leviten lesen, aber ich glaube, dass ihr das machen würdet aus Liebe. Also so diese Einstellung, weil wir dir helfen wollen. Wir wollen dir helfen. Und die Kinder von euch, das glaube ich jetzt einfach mal so, die werden wissen, das ist gut. Aber die bleiben nicht bloß beim Levitenlesen stehen, unsere Eltern, sondern die werden sagen, das sind die ausgestreckten Arme. Komm doch heim. Warum kommst du denn heim? Und aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie sagen, ja, warum komme ich eigentlich nicht heim? Da war es doch immer so gut. Und das ist dieses Bild auch, das ich gern benutzen möchte hier zum Schluss, ihr Lieben. Und ein Kind ist geschützt, solange es eben unterm Vater lebt. Unterm Vater muss es auch keine Masken tragen. Unterm Vater kann es unverstellt leben, das wissen wir aus Matthäus Kapitel 11, 25. Jesus spricht von Kindern, die noch nicht gelernt haben, Masken zu tragen. Masken. Die Maske von irgendwas. Und das ist für mich die Freiheit. Und ich glaube deswegen, ich hoffe, dass ihr es nicht verkehrt aufgefasst habt, wisst ihr, ich halte das auch meine Glaubenshistorie in Ehren. Ich halte es extrem in Ehren, dass ich aufgewachsen bin, geistlich. Ich bin ja erst mit 24 Jahren zum Glauben gekommen, deswegen kenne ich auch viele Lieder nicht. Aber ich bin da zum Glauben gekommen unter der Fittichen von einem alten Pfarrer im Frankenwald. Und das war sein Thema. Jesus in uns. Der verändert uns. Und er hat versucht, denen, die wirklich zum Glauben gekommen sind, diese Lehre immer wieder nahezulegen. Immer wieder in die Bibel zu schauen. Immer wieder sich auf Jesus zu werfen. Wie ein Kind. Und das kann man natürlich nur und wird man nur, wenn ich von Neuem geboren bin. Dann habe ich ein Vaterhaus. Und das steht schon mal. Das kann mir keiner nehmen. Und darauf baut dann der Herr auf. Und unter Umständen liegt es vielleicht auch mal dran, dass wir sagen, Herr, führe mich einfach wieder zurück zu dem, einfach Kind zu sein. Nicht kindisch, sondern kindlich. Weil ich das kann man auch verlieren über die Jahre. Jesus sagt zur Gemeinde in Ephesus in Offenbarung, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die Liebe, die sagen würde, mein Papa Viktor, der macht es. Der macht es. Ich gehe mit dir jetzt ans Telefon, ich rufe jetzt meinen Papa Viktor an und du wirst sehen, der wird, ich kann auch gleich sagen, was er mir sagt, ein bisschen so in der Art, aber es ist gut. Aber ich weiß, er wird handeln. Sie hatten ja alles gehabt, die Epheser. Die hatten die richtige Lehre, die hatten alles gehabt. Aber sie haben diese erste Liebe verlassen. Und das bedeutet auch für mich, dass es wieder kindlich abhängig zu sein von Gott. Königlich letztendlich. Und kindlich unabhängig von Menschen. Oder kindlich abhängig vom Vater und königlich unabhängig von Menschen. Und das führt mich da rein in diese Beziehung. Ehrlich und offen, aufrichtig miteinander zu leben. Unterwegs zu sein. Extrem bereichernd. Und dazu lädt Jesus uns alle ein. Und ich sage das jetzt einfach mal so. Ne? Und ihr denkt jetzt vielleicht, naja, das ist echt ein heiliger Mann. Und das sage ich auch manchmal aus Spaß und Witz und Tollerei. Aber ja, wir sind geheiligt durch das Blut Jesu. Und es ist ein Weg. Und mir fällt es manchmal auch extrem schwer, einfach das zuzulassen, kindlich zu glauben. Du wirst es schon machen, Herr Jesus. Auch kindlich zu glauben, dass wenn ich jetzt meine Sünde bekenne, dass du sie mir wirklich nimmst. Dass du sie mir wirklich nimmst. Das fällt mir manchmal schwer. Weil dann kommt mein erwachsenes Denken dazu. Aber nee, du machst es. Und so ein Kind sagt, jetzt komme ich einfach mal zum Papa. Also so möchte ich euch einladen, das nochmal zu bedenken in den Herzen und ja, welches Herz ist wirklich da? Stein oder Fleisch? Ich weiß es nicht, aber der Herr weiß es. Stein oder Fleisch? Wenn Stein, warum dann nicht sagen heute, Herr Jesus, heute ein fleischendes Herz? Das kannst doch nur du bürgen. Bürg es. Wenn Fleisch, aber schon so wie in Ephesus, alles. Ja, das stimmt schon so mit der ersten Liebe und so, aber jetzt sind wir doch schon ein bisschen weiter. Und dass da plötzlich so eine Dumpfheit aufgekommen ist. Herr Jesus, dann wirkt es wieder, das will ich dir auch bekennen, diese Dumpfheit. Oder Stumpfheit. Und dann lass es doch wieder aufleben. Und ich will mich nicht kindisch benehmen, aber kindlich glauben. Und das kann ich nicht. Aber du willst mir das schenken. Und das ist alles, was ich möchte. Ja, das ist Jesu Ermahnung. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und aus dem erwächst das andere. Gucken wir heute Nachmittag noch kurz rein. Amen.